Ja, wir sind jetzt schon ein paar Sonntage dran, die Glaubensgeschichten anzuschauen von diesen Leuten. Wir haben schon über unterschiedliche gehört und vor ein paar Wochen habe ich über den Abraham predigt und ich will ganz kurz den kleinen Block, den ich da gebracht habe, was eigentlich Glaube ist, nochmal heute an den Anfang stellen, wie ich das wichtig finde. Und zwar haben wir da gelesen aus Hebräer 11, die ersten zwei Verse, wo gefragt wird, was ist denn der Glaube? Und da kommt Antwort. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wir haben hier, ganz kurz als Wiederholung, wir haben hier festgehalten, dass in unserer Alltagssprache der Begriff Glaube eher schwierig ist. Weil wir sagen dann das eher als Vermutung. Ich glaube, heute Nachmittag kommt es schneien. Ich glaube das. Das ist nicht eine Sicherheit, sondern etwas Unsicheres, das ich mit der Zukunft verbinde. Wo ich vermute, dass es so wird kommen. Aber es nicht sicher weiß. Wir haben dann aber festgehalten, christlicher Glaube ist nicht einfach eine vage Vermutung, sondern hat mit einer festen Überzeugung zu tun. Sie schlossen die Predigt vom Abraham nochmal und lesen das Hebräer 11, die Haie nochmal durch. Es ist also nicht eine vage Vermutung, sondern hat mit einer festen Überzeugung zu tun, wenn ich sage, ich glaube an Gott. Ich glaube, dass er auferstanden ist. Und jetzt will ich euch heute Morgen mit reinnehmen in einen Gerichtssaal. Stellt euch vor, wir befinden uns in einem Gerichtssaal und du bist der Richter. Du hast die Verhandlung zu führen. Und du musst eine ganz persönliche Entscheidung nachher treffen. Die Entscheidung liegt bei dir. Was verhandelt wird, ist der Glaube an Gott. Ist es wahr oder ist es unwahr? Und jetzt treten in der Gerichtssaal ein Wulchen an Zeugen, wie es uns in Hebräer 12, 1 gesagt wird, dass es ein Wulchen an Zeugen gibt. Und die Zeugen nehmen jetzt in dem Gerichtssaal Platz. Einer nach dem anderen. Da ist ein Abraham dabei, da ist ein Isaak dabei, ein Josef, Mose, ein Rahab, ein Gideon, ein David. Und sie sitzen alle da. Und dann ist da nur einer. Kaum eine biblische Geschichte ist so viel in Bilderbücher reingepackt worden wie seine. Jedes kleine Kind kennt seine Geschichte. Aber wie viel wissen wir wirklich über den Glaubensheld, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen? Ihr habt es gehört. Der Zeug, der jetzt auftritt, ist der Noah. Und habt immer im Hinterkopf, ihr seid der Richter und ihr hört dem Züge zu. Wer kennt den Noah nicht? Es ist der Ahnherr von allen Seefahrern. Er war Zirkusdompteur. Bauer gleichermaßen. Er war Zimmermann, hat in seinem Vorgarten einen unglaublichen Seenotkreuz gebaut. Und das Spannende ist, ganz weit weg vom Wasser. Der Noah, aus dem Hebräischen übersetzt, bedeutet Noah Trost. Oder man kann es auch mit Ruhe schaffen übersetzen. Der nimmt jetzt aus dem Zeugenstuhl Platz. Ein Mann mit enorm viel Lebenserfahrung. Die Ruhe in Person, wie sein Name eigentlich ist, Noah. Ruhe schaffend. Er nimmt jetzt da Platz in aller Seelenruhe, hat viel Lebenserfahrung. Er ist 950-jährig geworden. Eine Schlagzeile steht über seinem ganzen Leben. Und die Schlagzeile heisst, die Menschheit ist an Gott verunglückt. Nummer 8 Überlebende. Und müsst ihr euch mal vorstellen, wenn jetzt das so passiert ist, nur 8 Überlebende die Menschheit an Gott verunglückt, was das für eine Attraktion ist für Journalisten. Wenn so ein Zeug kannst befragen. Zeitungen würden sich die Finger lecken nach so einem Überlebenden. Und jetzt hörst du als Richter die Aussage von dem Glaubensmann. Wenn du den Noah könntest fragen, Noah, wie ist das gsi? Ganz am Anfang, in dieser Zeit, wo du gelebt hast, was würde er uns erzählen? Und da ist ein neutestamentlicher Text, Matthäus 24, Vers 38, da heißt über die Zeit, damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Also bis der Noah in die Arche reingegangen ist, war es eigentlich ein ganz normales Leben. Sie haben gegessen, getrunken, geheiratet. Ganz normales Leben. Aber dann wird uns im 1. Mose von großer Bosheit und Gottlosigkeit berichtet. 1. Mose 6, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Ich finde das eine mega krasse Aussage. Gott, wo der Mensch mit so viel Liebe geschaffen hat, gewollt hat, wo jetzt die Menschen anschaut und sagt, es reute ihn im Herzen. Und es bekümmerte ihn. Und jetzt, wir können uns das wahrscheinlich gar nicht gross vorstellen, weil wir müssen uns bewusst sein, nach der Schöpfung, wo Gott gesagt hat, es ist alles sehr, sehr gut. Perfekt. Nach dieser Schöpfung sind wir erst in der 9. Generation. Also 9 Generationen später, nach der Schöpfung, aus diesen paradiesischen Zuständen, vom Anfang dieser Welt, ist die Welt zu einer Art geworden von Gewalt, Korruption, Verdorbenheit. Mit einem Leben voller Egoismus. Für viele ist das Normalzustand geworden und man hat das Paradies vergessen. Nur 9 Generationen später. Und im Herz Gottes hat dieser Zustand Schmerz und Trauer ausgelöst. Und jetzt bitte ich euch, mich richtig zu verstehen. Ich bin nicht ein Schwarzmaler, wer mich kennt, aber wenn ich mir unseren Tag so anschaue, wo wir drin leben, unsere heutige Gesellschaft, dann sind da gewisse Parallelen offensichtlich. So ähnlich ist doch unser Leben auch. Mit der Menschheit ist etwas nicht in Ordnung. Wir werden von vielen Seiten dazu angeregt, unser Ego in den Vordergrund zu stellen. Es geht nur darum, dass ich meine Wünsche erfüllen kann. Dass meine Wünsche zur Erfüllung findet. Und jetzt ist es eben so, dass unser Gehirn anders ist wie ein Computer. Wenn du einen Computer hast und Sachen drauf speicherst, zum Beispiel ein Programm, und du nutzt das Programm, verändert sich das Programm nicht, je öfter du es brauchst. Das Programm bleibt gleich. Ob du es einmal benutzt oder ob du es 1000-mal benutzt. Je öfter du den Vorgang wiederholst, es bleibt einfach gleich. Mit unserem Gehirn ist das anders. Je mehr du etwas siehst, je mehr du etwas hörst, dich damit beschäftigst, es in deine Gedanken ein- und ausgeht oder du es erlebst, umso mehr wird es normal werden und Einfluss auf dein Leben gewinnen, bis hin zur Kontrolle. Und es ist ein großer Unterschied zwischen Computer und unserem Hirn. Je mehr du etwas in dich reinlässt, umso mehr wird es dich prägen. Und darum müssen wir auch heute immer wieder uns die Frage stellen, welche Werte prägen mein Leben? Was prägt mich? Ist es Gesellschaft um mich herum, die mich beeinflusst? Sind es die Sachen um mich herum, die ablaufen, die mein Denken beeinflussen? Oder gebe ich Raum den ewigen Wert Gottes? Und die Frage haben sich Christen zu allen Zeiten und allen Generationen müssen stellen. Und so hätte Paulus bereits den Römer in Römer 12 geschrieben: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und genau da wird uns der Noah zum Vorbild. Darum ist er auch bis heute noch hochaktuell, genauso aktuell wie vor ca. 5000 Jahren, wo er gelebt hat. Heute, genauso wie zur Zeit vom Noah, sind wir umgeben vom Lauf dieser Welt. Und der Noah, und wie der Noah können wir einschliessen oder uns entschliessen, wo wir still und leislich wollen mit dem Strom mitschwimmen oder wo wir aufstehen und unseren Stand einnehmen. Noah, seine Geschichte zeigt mir ein Geheimnis. Und zwar ein Geheimnis von seinem Erfolg, wie er hätte standhaft bleiben in einer Zeit, wo so gottfremd, gottlos war. Und da lesen wir in 1. Mose 6, 9: Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott. Der Noah ist ein Mann von der völligen Hingabe gewesen. Im Hebräischen ist das Wandeln ein Schritt nach dem anderen machen. Ein Schritt nach dem anderen das Wandeln, irgendwo hin sich bewegen. Und jetzt heisst, er wandelte mit Gott. Das heisst, er hat Schritt gehalten mit Gott. Und wenn wir uns versuchen, das bildlich vorzustellen, dann heisst das, Gott ist an seiner Seite und er schaut immer, wo wird Gott hingehen. Und er ist unterwegs, er wandelt mit Gott. Also er ist unterwegs und redet mit Gott und ist immer darauf fixiert, wird Gott jetzt da nach links gehen oder wird er nach rechts gehen. Und er versucht immer, möglichst dicht dabei zu sein. Dicht mitzugehen. Und vielleicht dann auch zu fragen, in dem Moment, Gott, was willst du? Gott, eigentlich kann ich jetzt da hingehen. Du willst da hingehen. Also ich komme mit. Ich gehe mit dir. Er hat mit Gott gewandelt. Ein Schritt nach dem anderen und immer geschaut, wo will Gott eigentlich in meinem Leben hingehen. Gott, was sagst du jetzt zu dieser Situation, in der ich bin? Für den Noah ist völlige Hingabe nicht irgendwie eine einzelne Entscheidung gewesen, ein besonderes Ereignis. Nein, es ist ein Prozess gewesen, ein Weg, wo er mit Gott gegangen ist. Und mit Gott wandeln bedeutet, ihn immer besser zu kennen. Und Gott zu kennen bedeutet, ihn immer mehr zu lieben. Gott zu lieben bedeutet, auf Gott zu hören. Und auf Gott hören ist gleichzusetzen mit Gehorsam. Er wandelte mit Gott. Gehorsam und Hingabe sind der Schlüssel von Noahs Errettung. Und wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann stelle ich fest, dass Noah seinen Schlüssel in ganz vielen anderen Schlössern auch hineingepasst hat. Viele andere zeigen uns, die Glaubenshelden, dass sie das gemeinsam haben. Völlige Hingabe. Eine Unterordnung von meinem Leben unter die Herrschaft Gottes. Egal, was andere um mich herum machen. Und wenn der Noah so unterwegs war, sind wahrscheinlich alle anderen ihm entgegengekommen. Und er hat gesagt, nein, Gott will da hingehen. Ich wandle mit Gott. Ich bin auf ihn fixiert. Und schaue nicht auf die anderen, auch wenn die andere Richtung gehen. Gott, ich bleibe in deiner Nähe. Ich höre auf dich. Ich will wissen, was du dazu sagst. Und dann hat Gott mit dem Noah geredet und Gott erklärt ihm, dass es so nicht weitergehen kann. 1. Mose 6, 7. Und Gott sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und Noah glaubt Gott. Und darum hat er Angst vor dem kommenden Gericht. So lesen wir im Hebräer 11. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst. Also, er hat sich in Acht genommen. Er hat sich gefürchtet, weil er gewusst hat, Gott sagt nicht nur etwas, sondern er macht es auch wirklich. Man könnte auch übersetzen, in Gehorsam zu Gott. Hat er das ernst genommen, was Gott jetzt gesagt hat? Und da heißt es weiter, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war, durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Ja, was hat das mit dem Noah jetzt mit meinem Leben zu tun? Aus menschlichem Gesichtspunkt ist es doch blöd, seine Lebenszeit zu verschwenden für einen Bau von einer Arche. Vor allem müssen wir uns bewusst sein, dass kein Wasser rum ist. Und das war Handarbeit. Nicht mit so modernen Maschinen, wie wir das heute haben. Schau, der Mann muss Jahrzehnte dran sein. Es gibt viele Ausleger, die vermuten, dass er 120 Jahre lang gebaut hat. Kann man uns das vorstellen? 120 Jahre an einer Arbeit, wo jeder sagt, hey, geht's dem noch? Also erstens mal haben die so ein grosses Schiff, so einen Kasten, den der gebaut hat, noch nie gesehen. Das haben sie nicht gebraucht. Es war kein Wasser in der Nähe. Und jetzt baut der Tag für Tag, 120 Jahre lang, etwas, wo jeder sagt, was tickt bei dem nicht richtig? Da stimmt doch etwas nicht. Es ist gut, dass der Abraham nicht Englisch geredet hat. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Der Witz, wo Gott abruft zum Noah: Noah, I said ark, not park. Und er gerade einen grossen Freizeitpark am Bauen ist. Gut, dass er richtig zugelassen hat. Und schaut, es sind genaue Anweisungen gewesen. Länge, Breite, Höhe. Wo die Türe ist, es ist alles genau nach Gottes Art, weil der Noah so etwas nicht gekannt hat. Er hat nicht gewusst, was das ist. Er lässt auf Gott und setzt alles um, wie Gott ihm das angewiesen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann nach ein paar Jahren so Ermüdungserscheinungen kommen. Aber der Mann ist treu dran geblieben. Ich meine, er hätte ja auch nach 100 Jahren können sagen, also das Dach ist noch nicht fertig, das Dach brauchen wir nicht, es ist sowieso kein Wasser herum, geregnet. Schau, das Spannende ist, man vermutet, dass es vor der Sintflut, dass die Leute noch gar keinen Regen kennt haben. Dass Vegetation nachher anders geworden ist. Der hat vielleicht noch nie Regen gesehen. Und denkt, warum brauchen wir jetzt ein Dach? Selbst wenn da Wasser kommt, das kommt ja von unten her. Und er hätte nach 100 Jahren können sagen, also jetzt höre ich auf, jetzt bin ich fertig. Nein, er hat nicht aufgehört. Er hat alles genau nach Gottes Anweisung gemacht und hat auch das Dach fertig gebaut. Aber schaut, wenn das Gericht nicht kommt, dann ist die Arche umsonst, oder? Dann sind die 120 Jahre in den Sand gesetzt. Seine einzigste Option war, ich setze alles auf eine Karte, alles auf Gott. Und du hast als Bewohner dort jeden Tag, wenn du daran vorbeigelaufen bist, als Noah seiner Baustelle, hast du dich erinnern müssen, der Noah hat gesagt, Gottes Gericht kommt. 120 Jahre verkündet die Arche, Gott muss richten. Aber die Arche redet eben nicht nur von Gericht, sondern von Rettung. Die Arche sagt eigentlich, ich biete euren Platz eine Möglichkeit von der Rettung. Hebräer 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Gott hat also nicht nur durch die Arche geredet, sondern jetzt redet er zu uns durch seinen Sohn. Und dann heißt Johannes 3,19, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und jetzt sehen wir, bei der Arche hat es ein Gericht gegeben, ist eine Rettung vorhanden gewesen und nur die Anwesenheit vom Sohn Gottes auf dieser Erde ist schon Gericht gewesen. Als das Licht, wo er war, nur das Licht in dieser Welt, der Sohn Gottes, war schon Gericht. Und so wie die Arche von Gericht und Rettung redet, ist das auch bei Jesus der Fall. Lukas 19, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist also auch gekommen, nicht nur um ein Gericht auszusprechen, sondern um Rettung anzubieten, um zu retten, was verloren ist. Und jetzt ist es mega spannend, wenn du anschaust, wie die Anweisungen von Gott an Noah sind. Gott hat ihm gesagt, mache dir eine Arche von Gopherholz, mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und außen mit Harz verpichen. Gopherholz, was ist das? Das kommt von Gafa bestrichen. Das Gopherholz ist eine harzartige Nadelbaumart, wo in der Bibel nur an dieser einzigen Stelle vorkommt. Und mit dem Harz kann man eben zudecken, überziehen. Gafa ist eine Nebenform von Kafa. Und jetzt ist Folgendes interessant. Bei dem Wort Harz, Koffer. Koffer heisst nicht nur Harz, sondern hat eine zweite Bedeutung, heisst auch Sühnung. Das Wort Koffer heisst Harz, aber heisst gleichzeitig auch Sühnung. Und Definition von Sühnung ist, der Sünder wird von Gottes Zorn zudeckt. Das heißt, Gottes Zorn kommt und trifft, aber jetzt ist zudeckt. Da ist ein Schutz. Ich habe vor einiger Zeit einmal die Kapitänsgeschichte erzählt. Ich will sie, da so gut passt, noch mal kurz erwähnen. Da ist ein Kapitän unterwegs gewesen Und hat mit seiner Mannschaft genauso viel Nahrung mitgenommen, wie für die ganze Mannschaft langt. Und unterwegs auf dem Meer sagen ihm seine Matrosen, los, wir haben ein riesen Problem, weil wir haben einen Dieb an Bord. Irgendjemand klaut Nahrung. Und der Kapitän hat gesagt, okay, gut, der muss bestraft werden. Wenn ihr den Dieb fasst, dann soll der an Mast gebunden werden und vor allen Leuten auspeitscht. Gut, und die Leute haben weitergelebt. 2-3 Tage später kommen die Matrosen zum Kapitän und sagen, du, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, wir haben endlich den Dieb gefasst, es ist wieder Nahrung weggekommen. Und die schlechte Nachricht, Kapitän, es ist deine Mutter. Und der Kapitän ist da gestanden und hat gedacht, okay, was ist jetzt? Ich habe gesagt, was muss passieren. Ich habe das Gericht ausgesprochen, also muss ich gerecht sein und das auch durchsetzen. Aber er wusste, wenn seine Mutter die Schläge erfährt, wird sie das nicht überleben. Und so hat er die Mutter an den Mast binden lassen und der Mann mit der Peitsche hat ausgeholt. Und in dem Moment, wo der erste Schlag kommt, stellt der Kapitän sich schützend über seine Mutter und hat all die Schläge auf sich genommen. Und genau das ist Koffer, Sühnung. Das Gericht kommt, aber trifft nicht, weil ein Schutz da ist. Er stellt sich schützend um seine Mutter und genau das ist es, was Jesus am Kreuz für uns da hat. Der Zorn Gottes wird ausgeübt, aber trifft den, der zudeckt. Und dann ist die Sühne geschehen. Also, Gott ist gerecht, er kann nicht einfach die Augen schliessen, er bestraft das Böse, aber Gott ist Liebe, weil er einen Weg sucht, den Schuldigen zu verschonen. Der Schuldige wird zudeckt. Und jetzt lesen wir in Hiob 33, wie der jüngste Freund vom Hiob sagt, und der redet vorhersagend vom kommenden Messias, vom Erlöser. Und dann sagt er, wenn es nun für ihn, also den Menschen, einen Gesandten gibt, also einen, der von Gott in die Welt geschickt wird, einen Ausleger, also einer, wo erklärt, wie Gott ist. Einen aus 1000. Das bedeutet ein einzigartiger. Um dem Menschen seine Geradheit kundzutun. Also um zu erklären, was ist Gerechtigkeit und was ist Unrecht. So wird er sich seiner erbarmen und sprechen. Und so redet jetzt der Messias zu Gott. Erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühnung zustande gebracht. Ich habe eine Koffer zustande gebracht. Koffer, ich decke zu. Und so sagt der Messias auch, ich decke zu und mich trifft das Gericht. 1. Johannes 2, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und das ist die Arche gsi. Koffer, es hat zudeckt. Wenn du jetzt die Zeugenaussage hörst und sacken lässt von dem Noah, was macht das mit dir? Ich glaube, das hat eine persönliche Konsequenz für dich und für mich. Wenn wir die Botschaft hören, heisst das, dass wir persönliche Rettung nötig haben und dass aber auch die Rettung zur Verfügung steht. Dass wir Rettung nötig haben, ist aber nicht immer ganz einfach einzugestehen. Da braucht es ein gewisses Outing. Outing heisst, sich zu öffnen vor der anderen und zeigen, ich, ich bin so.
Stell dir vor, einer von diesen Leuten um den Noah herum hätte das gemacht und hätte gesagt, ey Noah, du hast recht. Noah, ich bin böse. Gott muss richten. Aber ich will gerettet werden. Noah, ich helfe dir beim Bau dieser Arche und ich komme mit rein.
Das wäre ein Outing gewesen für alle rundherum.
Das wäre super peinlich. Wenn einer würde eingestehen würde, ich bin nicht gut, ich brauche das. Ich brauche Rettung.
Leider sind dann nur 8 von denen gerettet worden, aber es wäre Platz für mehr gewesen. Die Glaubenstat von Noah, die ist nach aussen sichtbar gewesen für die ganzen Leute. Und so soll unser Glaube auch sichtbar sein nach aussen, Römer 1,16. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Jakobus 2, genauso ist das mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Wenn der Noah gesagt hätte, Gott, ich glaub dir, du hast recht, aber er hätte nicht mit der Arche anfangen zu bauen, dann wäre sein Glaube nicht zur Tat geworden. Unser Glaube muss sich in den Taten äußern. Wie wird dein Glaube sichtbar? Die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir unseren Alltag leben, was uns wichtig ist. Glaube muss sichtbar werden. Wir haben den Noah gehört, seine Zeugenaussage. Und wenn dann fragst, Noah, hat sich dein Glaube gelohnt oder nicht? Die Zeugen der Bibel haben alle erlebt, alle, die in dem Gerichtssaal sitzen und ihr Zeugnis abgeben, an Gott glauben lohnt sich, Gott vertrauen lohnt sich, er hat Recht. Und zuletzt bleibt auch für mich die Frage, bist du errettet? Bin ich errettet? Die Sühne steht für alle Menschen da. Und jetzt ist auch noch spannend, dass in dieser Arche eine Tür drin war. Das lesen wir im 1. Mose 6,16. Und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen. Es hat eine einzige Tür gegeben. Und Johannes 10,9 sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Also wenn du die Tür nutzt und in der Arche bist, dann bist du im Schutz. Dann bist du errettet. Und dann ist spannend, dass nicht der Noah die Türe zugemacht hat, sondern Gott selber hat sie verschlossen. Gott hat die Türe zugemacht. Und die drinnen sind, sind gerettet, obwohl die Flut erst 7 Tage später angefangen hat. Also eine Woche später. Die sind eine Woche lang drinnen und Gott hat die Türen zugemacht. Es hat niemand mehr raus und es hat niemand mehr rein. Irgendwann gibt es einen Moment, wo Gott die Türen zumacht. Und Römer 8 sagt uns davor, also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Wenn du heute durch die Türe hineingehst, die Sühne erlebst und Gott eines Tages die Türe zumacht, dann bist auch du gerettet. Es gibt kein Verdammnis. Auch wenn nicht alles perfekt ist, Jesus macht es perfekt. Und ich glaube, dass Jesus mein Gericht getragen hat, dass er mir förmlich für mich persönlich zur Arche geworden ist. muss ich sagen, es ist meine Entscheidung, ob ich die Rettung annehme oder nicht. Und du musst für dich entscheiden. Gott hat sehr viel Geduld. Die Leute damals haben 120 Jahre lang Zeit gehabt und haben jeden Tag das Gericht gesehen. Sie haben gewusst. Der Noah hat es ihnen gesagt, immer wieder. Hat er davon geredet. Gott wird richten. Es gefällt Gott nicht, wie wir leben. Aber du kannst dich jeden Tag dafür entscheiden, ich nehme die Rettung an. Gott hat enorm viel Geduld. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche gegangen ist und Gott die Türen verschlossen hat, war viel Zeit. Aber eines Tages macht Gott die Türen zu und es ist zu spät. Ich habe gesagt, du bist im Gericht und hörst dem Noah zu. Und du für dich musst jetzt entscheiden, was machst du daraus? Die Glaubenszüge, die uns berichtet, was macht das mit dir? Und wir sagen, danke Noah für deine Aussage, danke, dass wir das hören dürfen, was du durch den Glauben erlebt hast. Und es ist jetzt an uns, wenn Gott redet, ob unser Glaube auch zur Tat wird oder ob wir wie andere im Prinzip weiterleben wie bisher. Ich will das Bild euch noch mal vor Augen bringen, zum Schluss, dass ihr das mitnehmt. Er wandelte mit Gott. Das heisst auch im Alltag, egal wo du unterwegs bist, nicht nur am Sonntag, sondern am Dienstag, am Donnerstag, ob du daheim bist, ob du allein bist, ob mit Familie bist, im Beruf bist, wo auch immer, er wandelte mit Gott die ganze Zeit. Das heisst, mein Herz fragt Gott, was willst du? Was sagst du zu dieser Situation, wo ich im Moment drinnen stehe? Auf Gott ausgerichtet sein und sagen, Gott, ich will Schritt halten mit dir. Ein Schritt nach dem anderen gehen, aber ich will darauf achten, wo du hin willst. Und will nicht eigenen Weg gehen. Wir beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir so Glaubenshelden dürfen als Vorbilder haben, wo wir merken, ja, eigentlich es ist auch nicht alles perfekt gewesen. Aber wir können von ihnen lernen. Und ich danke dir, dass unser Glaube nicht mega gross muss sein, sondern dass wir einfach Glauben brauchen an dich, an den grossen Gott, der alles im Griff hat. Und ich danke dir, dass es auch für uns eine Rettung möglich ist. Auch wenn du sagst, so kann es nicht weitergehen mit dieser Gesellschaft, mit dieser Gottlosigkeit und wie ihr lebt. Wir wissen, eines Tages wird dein Gericht kommen und du, Jesus, wirst erscheinen und alle Knie werden sich vor dir beugen, weil sie plötzlich erkennen, wer du bist. Und ich danke dir, dass Rettung da ist, zur Verfügung steht, dass du uns willst zur Arche werden, dass wir nicht untergehen. Ich danke dir für deine Gnade, Barmherzigkeit und Liebe zu jedem Einzelnen von uns. Und ich bitte dich, dass du unseren Glauben stärkst und dass unser Glaube, dass die Worte, die du uns sagst, dass wir es ernst nehmen und dass unser Glaube auch zur Tat wird. Dass, wenn wir mit dir unterwegs sind, nicht nur fragen, Herr, was willst du, sondern dass wir es dann auch tun, wenn wir es erfahren. Dass, wenn du nach links gehst, wir auch nach links gehen wollen. Und nicht in entgegengesetzte Richtung. Danke, dass du uns hilfst auf dem Weg und uns auch ermutigst, dran zu bleiben, an dir zu bleiben, mit dir zu wandeln, nach dir zu fragen. Und ich danke dir, dass wir deine Stimme hören können, wie du sagst, meine Schafe hören meine Stimme. Danke vielmal, dass wir die Glaubenshelden dürfen haben. Und ich bitte dich, dass es unseren Glauben stärken wird. Dass wir so im Alltag mit dir unterwegs sein können, an deiner Hand. Amen.